Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Sebastian Hirsch, bin Vorstand bei der Grenk AG und für den Bereich Finanzen zuständig.
Die Grenke Bank. Leasing, Factoring, Finanzierung für kleine und mittelständische Unternehmen. Auch in Pandemiezeiten. Sie sind gut durch das Corona Q1 2020 gekommen. Das Zinsergebnis steigt um 16% auf 101 Millionen Euro. Das Periodenergebnis erreicht 24 Millionen Euro gerundet, minus 30%. Gehen wir durch die Corona Q1-Bilanz, tasten wir uns Schritt für Schritt ran. Ich vermute, Sie waren als Bank extrem gefordert und einsatzfähig. Wie haben Sie das dann hausintern gelöst, im Hause Grenke mit Homeoffice und Büro?
Ja, wir sind ja nicht nur eine Bank. Wir haben zwar eine Bank im Konzern, wir sind ja vorrangig eine Leasinggesellschaft. Aber natürlich sind wir da sehr gefordert in solchen Phasen, weil auch nach wie vor Investitionen anstehen. Liquidität bei unseren Kundenklientel KMUs dann auch sehr gefragt ist. Und was haben wir gemacht? Das ist einer der ersten Schritte, sehr frühzeitig im März sofort Homeoffice aktiviert, eine Fähigkeit, die wir vorher schon hatten, nicht in der Intensität das durchgeführt haben, aber so relativ schnell möglich waren, dass wir weltweit auf eine Homeoffice-Quote von 90% gekommen sind mit unseren digitalen Möglichkeiten, sowohl das mobile Arbeiten, aber auch die Vernetzung untereinander, aber auch mit unseren Kunden, mit unseren Partnern ist das durchweg möglich. Und auch Produkte, die wir haben, wie zum Beispiel unser E-Contract, mit dem wir papierlos kontrahieren können, papierlos, kontaktlos sozusagen Geschäft machen können, helfen uns an der Stelle weiter, sodass wir, wenn man das so sagen kann, darauf ganz gut und sehr gut vorbereitet waren.
Ja, da zahlt sich die Digitalisierung aus, zu Ihrem Geschäft und Ihren Kunden. Was passiert mit dem Leasinggeschäft in solchen Pandemiephasen? Ich könnte mir vorstellen, das ist wie Tauziehen. Die einen wollen raus aus einem Leasingvertrag und die anderen brauchen Leasinglösungen, um Kosten zu reduzieren.
Ja, das ist eine herausfordernde Frage, weil in solchen Zeiten, ich zumindest erinnere mich nicht an solche Zeiten, deswegen ist es dann doch ein bisschen einmalig, aber es ist tatsächlich so, dass auf der einen Seite Leasing, vor allen Dingen im Medizinbereich sehen wir das, aber auch im Bereich IT, in der Bürokommunikation, viele Unternehmen auf Homeoffice umstellen und da natürlich Leasing ein sehr probates Mittel schon immer war, in den letzten Jahren auch immer mehr wurde. Wir haben oft über das Pay-Per-Use-Thema gesprochen, dass auch jetzt die Usability im Vordergrund steht und dann natürlich auch bei der Umstellung auf Homeoffice und so weiter Leasing ganz klar im Fokus steht. Zum anderen Thema, aus einem Vertrag raus wollen, das mag sein, für unser Geschäft ist es so, dass wir im Branchendurchschnitt über alle Leasingverträge weg ein eher kurzläufiges Geschäft haben mit durchschnittlich 48 Monaten, einer Kapitallaufzeit, eine Duration von unter 2 Jahren im Portfolio, sodass Bestrebungen bemühen, sich damit zu beschäftigen, wie und ob man aus einem Leasingvertrag rauskommt, für unser Geschäft ganz grundsätzlich keinen Sinn machen. Mag durchaus sein, dass das im weiten Leasingwettbewerb anders ist. Bei uns ist das eher nicht der Fall. Und der Fokus im Neugeschäft, ganz klar, kleine Tickets, kleine Kunden, diverse Branchen, da schauen wir schon genauer hin aktuell.
Ah, das finde ich spannend, dass Sie sagen, die Kunden wollen gar nicht aus Leasingverträgen raus?
Ja, die Kunden, das sowieso nicht. Die Frage ist vielleicht dann eher beim einen oder anderen Leasinggeber, aber Kunden, die einen Leasingvertrag haben, versuchen den natürlich zu bedienen, was ein Thema ist. Auch ganz politisch diskutiert sind Anfragen von Zahlungsaufschub, sogenannte Stundung, mit dem wir natürlich auch operieren, wenngleich der Prozentsatz da eher gering ist. Also wir reden da nicht über 20% des Portfolios der Kunden, die das anfangen. Aber das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen und auch damit vernünftigen Lösungen versuchen, eben diese Phase auch für unsere Kunden überbrücken zu können, dass man eben vielleicht mal 1 oder 2 Raten aussetzen kann und dann weiter bezahlt, weiter bedienen kann. Deswegen muss man nicht gleich aus dem ganzen Leasingvertrag raus, weil teilweise die Objekte auch notwendig sind, vielleicht jetzt nicht in der Intensität genutzt werden, weil Kurzarbeit ansteht, die Produktionen nicht ausgelastet sind, aber viele Unternehmer sich eben auch auf die Phase danach vorbereiten und dann der flexible Einsatz, die flexible Verfügbarkeit von Equipment ganz entscheidend ist, um wieder loslegen zu können. Deswegen können wir für unseren Bereich zumindest nicht sagen, dass jetzt Leasingnehmer raus wollen, weil sie auch wissen, dass danach wieder reinzukommen dann so schnell nicht ohne weiteres möglich ist.
Die Welt dreht sich etwas schneller momentan. Es gibt ja überraschende Meldungen. Heute Morgen war ein Bericht im Fernsehen, dass sogar Arztpraxen Kurzarbeit anmelden, weil die Patienten ausbleiben und sich nicht zum Arzt trauen. Bleiben wir nochmal beim Leasinggeschäft. Wie unterschiedlich ist das bei verschiedenen Branchen? Und Sie denken ja auch global. Wie unterschiedlich ist das weltweit bei Ihnen?
Weltweit kann man eigentlich sagen, dass der entscheidende Punkt dort ist, wann ist diese Pandemie aufgetreten und dann auch der Punkt, wie schnell und wie ernst auch Regierungen die Situation erkannt haben und dann entsprechend reagiert haben. Aber man kann schon sagen, dass es mehr oder weniger alle Länder und damit auch alle Märkte betrifft. Und die einen gehen damit etwas besser um, haben auch etwas weniger Fallzahlen. Wir sehen das ja auch in Deutschland, gibt es regionale Unterschiede aus verschiedenen Gründen. Das kann man sehen, aber ganz grundsätzlich ist es ein globales Phänomen und gibt keine Inseln, keine, niemand ist frei davon. Ja, das kann man ganz allgemein sagen. Es ist ein bisschen ein zeitlicher Versatz und die Auswirkungen von denen, was Staaten machen, ist schwer abzuschätzen, welche das hat. Wir begrüßen diese staatlichen Maßnahmen, die Liquiditätsunterstützung, die Garantien, die ganz unmittelbar auf unsere Kundengruppe wirken. Das hilft mit Sicherheit, aber welches Ausmaß das haben wird, auch in den unterschiedlichen Ländern und Staaten, das wird man auch absehen müssen. Deswegen ist das relativ schwierig. Branchen ist es auch so. Es gab so diese erste Schockstarre in einigen Branchen, vor allen Dingen die Gastronomie mal zu nennen, wo dann Kunden natürlich wegblieben und auch wegbleiben mussten, wo jetzt aber auch viele umstellen. Ich kann das nur für unsere Region hier sagen und für Deutschland, wo man das im Privatbereich auch mitbekommt, die versuchen, die Kunden zu akquirieren, zu halten mit Lieferservice, Abholservice. Das war sicherlich in den ersten Wochen nicht so, aber da auch hier der Kampfgeist der Unternehmer tatsächlich geweckt, tatsächlich auch das Bestmögliche aus dieser Phase, aus dieser Krise zu machen. Andere Branchen wie der Tourismus, internationaler Tourismus, haben sicherlich viel schwieriger. Und dann gibt es Branchen, die in der Lage sind, Schutzkleidung herzustellen, die in der Lage sind, umzustellen auf andere Produktionen, im Medizinbereich tätig sind, Versorger und so weiter, denen es in dieser Phase, in dieser Krise sehr gut geht, weil die Auftragsbücher voll sind, die Produktionen auf Hochtouren laufen. Und von daher ist das tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Was aber allgemein zu beobachten ist, dass auch die Branchen und Kleinunternehmer, die betroffen sind, extrem kreativ sind, in Lösungen zu finden, um ihr Geschäft weiter am Leben zu halten oder sich bestmöglich auf das danach vorzubereiten.
Wie viele Zahlungsausfälle hatten Sie, beziehungsweise wie viel haben Sie Ihre Risikovorsorge erhöht?
Ja. Also Zahlungsausfälle im Q1, unser Zahlungsverhalten bzw. das beobachtete Zahlungsverhalten unserer Kunden war weitgehend normal, was auch ganz klar ist, die Pandemie war sehr jung noch zum Stichtag, sodass tatsächlich harte Zahlungsausfälle in der Form nicht zu beobachten waren. Gleichwohl wir natürlich Risikovorsorge treffen und hier auch gerade über den IFRS 9 Ansatz, der ja auch dazu auffordert, über den Expected Loss genügend Risikovorsorge für zukünftige erwartete Zahlungsausfälle einzustellen. Und deswegen haben wir unsere Risikovorsorge eben sehr deutlich erhöht, was auch in unseren Kennzahlen sichtbar ist gegenüber dem Vorjahr um 79% auf ein Niveau von 50,8 Millionen. Und davon sind allein 16 Millionen IFRS 9 Sondereffekt, die wir eingestellt haben, eben vorsorglich für zukünftig erwartete Zahlungsausfälle, wenngleich die Gesamtauswirkungen der Pandemie heute extrem schwer zu quantifizieren, zu greifen sind. Auf der einen Seite wissen wir aus der Finanzkrise und aus früheren Phasen, wie mit Krisen umzugehen ist. Wir haben ein sehr diversifiziertes, breites Portfolio, was auch sehr hilfreich ist. Wir wissen auch, dass viele Maßnahmen, die ich schon erwähnt habe, von Staaten nicht nur versprochen wurden, teilweise auch schon ankommen. Die Wirkung abzugreifen ist relativ schwierig. Und deswegen haben wir uns für den Weg entschieden, hier über die IFRS 9 Risikovorsorge zu agieren und sind damit mit unserer Schadensquote, die jetzt bei 2,3% liegt, denke ich, auf einem sehr vernünftigen Weg der Situation angemessen.
Ah, das finde ich jetzt schon spannend. Ich meine, das war ja jetzt erst Q1, der ganze Shutdown begann ja erst Mitte März. Ich frage jetzt nicht nach der Prognose, sondern nach den wirtschaftlichen Entwicklungen Ihrer Kunden. Sie sagten vorhin, wir wissen, wie in der Krise umzugehen ist. Wie ist denn in der Krise umzugehen? Wir haben jetzt in dem Fall einen Schaden der staatlich verordneten Rezession. Den wird man ja erst in Q1, in Q2 sehen. Was sehen Sie denn für Entwicklungen bei Ihren Kundenbranchen, bei Ihnen? Wo ist es am härtesten? Was ist die Komplexität? Liquiditätszusagen vom Staat für Ihre Kunden, Ihre eigene Liquidität, höhere Ausfälle? Also Sie haben doch irgendwie eine interne Prognose schon ja quasi gegeben.
Ja, das sind mehrere Sachen. Das eine ist die Art und Weise, in der wir Neugeschäft akquirieren können und auch kontrahieren. Das ist natürlich die eigene Liquidität ganz entscheidend im Leasinggeschäft, weil wir anfänglich investieren. Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben ausreichend Liquidität, verschiedene Möglichkeiten, uns zu refinanzieren über die Grenkebank im Einlagengeschäft, was ganz hervorragend gerade in solchen Phasen funktioniert, weil es kapitalmarktunabhängig ist. Wir waren aber auch Anfang April in der Lage, eine 200-Millionen-Anleihe zu emittieren, was einfach zeigt, dass wir aus eigener Kraft, aus eigener Stärke hier agieren können, sodass die eigene Liquidität gegeben ist, um auch weiter Neugeschäft zu machen. Dann ist natürlich so, dass wir insbesondere dann auf verschiedene Branchen schauen, dass wir unsere eigenen Risikomessverfahren, sobald Indikationen, Informationen vorher natürlich anpassen, um auch in so einer Phase möglichst risikoadjustiert und möglichst profitabel agieren zu können. Das heißt, unsere Deckungsbeitragskalkulation ist nach wie vor wichtig und wir fokussieren und konzentrieren uns auf das, was wir seit Jahren am besten können, auf KMUs, auf kleine Tickets, auf eine hohe Diversifizierung. Das ist das, was für das Neugeschäft schon immer galt, aber insbesondere in solchen Phasen ganz wichtig ist. Und der andere Punkt, der das Bestandsgeschäft betrifft, da muss man einfach wissen, das Bestandsgeschäft nicht wirklich ändern kann. Das ist kontrahiert und hier geht es dann darum, bestmögliche Varianten und Lösungen zu finden, wie wir über die Stundungsvereinbarung vielleicht schon gesprochen haben, um hier vielleicht Zahlungsaussetzungen zu verfolgen, Möglichkeiten zu finden, wie es dann mit einer Forderungsbeitragung im Schadensfall umgeht und dann die Erkenntnisse, die aus Zahlungsausfällen kommen, bestmöglich zu verarbeiten, weil gerade in so einer Krise muss ein Zahlungsausfall bzw. eine verspätete Zahlung nicht unbedingt mit einer Insolvenz einhergehen. Das kann natürlich der Fall sein. Es kann aber tatsächlich eine vorübergehende Zahlungsstörung sein, sodass diese Frühindikation eine nicht vorhandene Zahlung gleich Insolvenz nicht zwangsweise gegeben ist. Und da braucht man Erfahrungen, da braucht man verschiedene Informationen und Daten über diverse Branchen hinweg. Die haben wir über Jahre gesammelt und das ist ganz wichtig in so einer Phase, um eben dann auch selektiv und möglichst individuell vorgehen zu können mit verspäteten Zahlungen, mit Stundungsvereinbarungen und so weiter umgehen zu können.
Ja, und Ihre Kunden brauchen einen schnellen Draht zu Grenke. Wie schnell ist denn Grenke bei Entscheidungen in der Corona-Krise? Kunden brauchen ja meist sofort Antwort.
Ja, das ist bei uns gerade jetzt auch durch die noch stärkere Nutzung der digitalen Wege absolut. Wir sind nach wie vor sehr schnell. Wir waren auch in der Vorkrisenzeit schon schnell und wollen möglichst innerhalb von Minuten Antwort geben und sagen, wir machen den Vertrag oder wir machen den Vertrag nicht. Und das gilt auch jetzt, was natürlich dann auf digitalem Wege passiert, das ist ganz klar. Aber an der Geschwindigkeit, vor allen Dingen an der Entscheidungsgeschwindigkeit von uns, wird es auch sicherlich in der Krise nicht mangeln.
Wird die Leasing-Nachfrage in einer Rezession trotzdem nachlassen, trotz Liquiditätsbedarf bei den Kunden?
Das ist bei der Leasing-Nachfrage sind immer vor allen Dingen unserem Klientel zwei Punkte zu berücksichtigen, die sich tatsächlich dann gegenläufig verschieben. Das eine ist sicherlich, dass wenn wir über eine Rezession sprechen, über wirtschaftlich schwächere Zeiten, dass das allgemeine Investitionsvolumen etwas zurückgeht und nicht auf dem Niveau bleibt, wo es vorher war, was natürlich erstmal Leasing-Nachfrage gerade nach Investitionsgütern senkt. Auf der anderen Seite ist es aber auch immer wieder zu beobachten gewesen, dass in solchen Phasen Kreditverknappung einsetzt. Das heißt, Banken immer weniger gewillt sind, Unternehmen mit Liquidität zu versorgen, vor allen Dingen auch kleine Tickets, also kleine Beträge um 10.000 Euro als Kredite einfach und schnell auszureichen, was wiederum unserem Geschäft dann in die Hände spielt, weil genau das unser Geschäft ist. Das ist das, was wir tun. Schnell entscheiden, auf kleine Tickets uns fokussieren, sodass man eigentlich immer zwei gegenläufige Pole hat, sodass insgesamt die Nachfrage nach unserem Geschäft weitgehend stabil bleibt, wenn wir über eine Krise, eine Rezession sprechen. Aktuell ist es natürlich so, dass in der Phase der wirtschaftlichen Beschränkungen auch wir beobachten, dass die Nachfrage zurückgeht, dass Anfragen von Kunden lange nicht auf dem Niveau sind wie vorher, was auch dazu führt, dass wir aktuell ein Neugeschäft schreiben, was ungefähr bei 50% von dem liegt, was wir uns eigentlich in der Phase für das Jahr vorgenommen hatten. Das ist so ein Level, was sich jetzt eingependelt hat. Und dann wird es ganz wesentlich davon abhängen, wie lange diese wirtschaftlichen Beschränkungen aufrechterhalten bleiben, wann Lockerungen greifen, wann es weitergeht und wie dann eine Rezession stattfindet, ob es einen Rebound gibt. Das hängt dann von den Szenarien und von der tatsächlichen Realität ab, wie lange wir auf dem Niveau bleiben. Das ist relativ schwer vorauszusagen. Aber nochmal, wenn es um rezessive und wirtschaftlich schwächere Phasen gibt, gibt es immer diese zwei Punkte, weniger Investitionen auf der einen Seite und Kreditverknappung, die durch Leasing dann aufgefangen wird auf der anderen Seite.
Wieso stieg das Zinsergebnis um fast 16% auf über 101 Millionen Euro?
Ja gut, das ist das Zinsergebnis, wie auch die gesamte G&V grundsätzlich ist mehr vom Bestandsgeschäft geprägt, also von dem Geschäft, was wir in den Vorquartalen in den letzten Jahren abgeschlossen haben. Wir sind in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen, deutlich zweistellig gewachsen und das ist jetzt das Resultat im Zinsergebnis. Das heißt, unsere Gewinn- und Verlustrechnung ist dann doch deutlich stärker von den Vorperioden des Neugeschäfts zumindest geprägt, als das Neugeschäft der aktuellen Periode dort wirkt. Deswegen ist das ganz, ganz natürlich, dass das Zinsgeschäft in dem Bereich wächst, auch weitgehend im Rahmen der Erwartungen.
Schließen wir das Interview ab mit Planungen. Auch Ihre HV wird digital sein. Wann wird diese sein und was planen Sie mit der Dividende?
Ja, wir machen sogar virtuell. Das ist ja in der in der kleinen Formalitäten noch ein bisschen Unterschied. Wir werden eine virtuelle Hauptversammlung abhalten am 6. August. Soll die jetzt angesetzt werden oder wird die angesetzt? Das hat ganz einfach den Punkt, dass wir auch als Unternehmen und für alle Aktionäre natürlich Terminsicherheit gewähren wollen, um dann eine Hauptversammlung auch durchführen zu können und dann nochmalige Verschiebungen und so weiter mit Präsenzveranstaltungen, das relativ schwierig ist, und auch Präsenzveranstaltungen zu limitieren auf Personenanzahlen, das ist sicherlich nicht im Sinne der Aktionärsdemokratie. Deswegen haben wir uns hier ganz klar für den aktuell vernünftigsten und sichersten Weg aus unserer Sicht entschieden. Und mit der Dividende ist es so, dass wir den ursprünglichen Vorschlag, 88 Cent auszuschütten, im Rahmen der üblichen Ausschüttungsquote gesagt haben, wir wollen die Dividende auf dem Vorjahresniveau bei 80 Cent belassen. Das heißt, keine Steigerung in der Dividende gegenüber dem Vorjahr, und wollen dann die Entscheidung darüber, ob das Ergebnis bzw. Dividende im Unternehmen verbleibt oder am Bar ausgeschüttet wird, tatsächlich dem Aktionär überlassen, und bieten alternativ zur Barauszahlung eine Aktiendividende an. Das haben wir in der Vergangenheit schon zwei, dreimal gemacht. Wir können das. Das letzte Mal war es in 2016. Das ist ein Verfahren, das wir können. Und was uns jetzt einfach hilft, den Aktionären anzubieten, zu thesaurieren, und wenn Aktionäre thesaurieren, dann hilft es uns natürlich bei der Kapitalausstattung, das heißt mit dieser Sachkapitalerhöhung dann entsprechend auch weiter zu agieren und weiter zu arbeiten.
Herr Hirsch, vielen Dank.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.